von 2004 bis 2005 wurde für die Reederei Costa Torricere ein Kreuzfahrtschiff gebaut für sagenhafte 450 Millionen Euro. Es war zu diesem Zeitpunkt das größte Kreuzfahrtschiff Italiens mit einer Länge von 290 Metern und einer Breite von 35,5 Metern. Zum Vergleich, unsere Hallenbreite hier ist 15 Meter und die Länge ist ungefähr 31 Meter. Also ein riesengroßer Koloss wurde da gebaut. 2006 hat man dieses Schiff dann zu Wasser gelassen und auf den Namen Costa Concordia getauft. In dem Jahr 2012 befand sich dieses Schiff auf einer Kreuzfahrt. Aus dem Hafen Civita Vecchia ging es dann los und das Ziel war am Ende Savona. Unterwegs kamen sie an der Insel Giglio vorbei und der Steuermann machte einen Kurswechsel. Er veränderte den Kurs, um noch näher an der Insel vorbeizufahren. Und sie waren damals viel zu schnell unterwegs und konnten somit nicht mehr ausweichen. Dort befanden sich Felsen im Wasser und die besten Instrumente konnten ihnen dabei nicht helfen. Sei es ein Echolot und weitere Instrumente, keine Chance. Es kam zur Kollision an der Backbordseite des Schiffes. Die Backbordseite ist die linke Seite, wenn man auf dem Schiff steht und nach vorne blickt. Und auf der rechten Seite, zum Vergleich, ist dann die Steuerbordseite. Es entstand also ein 70 Meter langer Riss am Rumpf des Schiffes. 70 Meter lang. Es hatte zu diesem Zeitpunkt, also das Schiff hatte zu diesem Zeitpunkt, 4.229 Menschen an Bord. 4.229 Menschen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses Unglück, das vor 10 Jahren stattgefunden hat, dort im Wasser. Die Bilder, sie gingen um die Welt. Man konnte den Stolz Italiens dort im Wasser auf der Seite liegen sehen. Bei dieser Havarie kamen damals 32 Menschen ums Leben, weil der Steuermann den Kurs geändert hatte. Auch die Jünger Jesu haben einmal den Kurs verloren auf dem Wasser. Zwar unfreiwillig, aber dennoch gerieten sie in großer Not. Und wir lesen uns diese Stelle aus Matthäus 14, die Verse 22 bis 24. Matthäus 14, 22 bis 24. Und sofort trieb Jesus seine Jünger ins Schiff zu steigen und vor ihm ans andere Ufer hinüber zu fahren, bis er die Menschenmenge entließe. Und als er die Menschenmenge entlassen hatte, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er alleine dort. Und das Schiff war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Bis hierhin. Nun kurz ein paar Worte noch zum Kontext der Geschichte. Jesus hatte hier kurz vorher ein großes Wunder getan. Er hatte 5000 Mann mit 5 Broten und 2 Fischen gespeist. Und die Frauen und Kinder waren natürlich auch dabei, wurden aber nicht mitgezählt. Also können wir hier von einer sehr großen Zahl ausgehen, locker 10.000 und mehr. Als alle satt waren, sammelten die Jünger noch 12 Körbe voll Brotreste auf. Welch ein Wunder. Und Jesus, wir haben gelesen, Jesus ertrieb danach seine Jünger ins Schiff und gab ihnen den Auftrag, über den See ans andere Ufer zu fahren. Er selbst aber wollte die Menschenmenge entlassen. Denn er hatte andere Pläne. Und wer weiß, was die Menschen jetzt mit ihm vorhatten. Vielleicht wollten sie ihn sogar zum König salben. weil ja Jesus jetzt da war, der sie durchfüttern würde, der Wunder tut. Also er entließ sie und ging selbst auf einen Berg, um dort allein zu sein und zu seinem Vater zu beten. Wir finden es generell immer wieder in der Bibel, dass Jesus sich alleine irgendwo zurückzieht, um zu seinem Vater zu beten. Als ich mich so vorbereitet habe, habe ich mir die Frage gestellt, wie oft machst du das eigentlich, dass du dich so aus dem Alltag mal zurückziehst und zu Gott einfach mal betest. Man hat so seine festen Zeiten, morgens betet man, abends betet man, man hat eine stille Zeit, aber zwischendurch mal einfach so. Die Jünger, sie ruderten also fleißig los. Einige von ihnen waren erfahrene Seeleute, das waren Fischer. Sie wussten, was zu tun war. Und wir haben gelesen, als sie aber mitten auf dem See waren, auf halber Strecke also, kam plötzlich ein heftiger Sturm auf und die Wellen schlugen ihnen entgegen. Sie wurden immer größer. Und es war spät, es war dunkel. Sie konnten ihren Kurs nicht mehr halten. Sie verloren die Orientierung und wir haben gelesen im Vers 24, sie gerieten in Seenot. Und wenn jemand in Seenot gerät, kann er sich aus eigener Kraft nicht mehr helfen. Es ging hier plötzlich um Leben und um Tod. Wie haben sich die Jünger wohl in dieser Situation gefühlt, habe ich mich gefragt. Was haben sie falsch gemacht? Oder haben sie überhaupt irgendetwas falsch gemacht? Der See Genezareth ist ein ziemlich großer See. Nicht zu vergleichen mit dem Schieder Stausee. Der See ist 21 Kilometer lang und 13 Kilometer breit. Für manch einen ist das schon ein Meer. Aber fangen wir mal mit den Grundlagen an. Wie steuert man oder navigiert man eigentlich ein Schiff oder ein Boot? Gibt es unter uns jemanden, der einen Bootsschein gemacht hat? Hebt mal eure Hand. Ja, von zweien weiß ich sogar. Ich durfte auch einen machen vor ein paar Jahren. Und dort haben wir ja gelernt, wie man navigiert mit einer Seekarte und einem Kompass, nicht wahr? Das Wichtigste ist hierbei, dass man seine eigene Position kennt, seinen Standort kennt. Und wenn man dann diese Koordinaten hat von seinem Standort, kann man sich auch auf einer Seekarte wiederfinden. Das ist erstmal der erste Schritt. Es ist wichtig, dass wir wissen, wo wir stehen. Um dann einen Zielort festzulegen, das können wir dann mit der Karte machen. Wir können den Kurs auf der Karte bestimmen. Und jetzt kommt der Kompass. Was machen wir denn damit? Mit dem Kompass können wir diesen Kurs einhalten. Aber wir müssen zwei wesentliche Dinge dabei beachten. Es gibt zwei Faktoren, die wir berücksichtigen müssen hierbei. Es ist einmal die Missweisung. Hier geht es um das magnetische Feld der Erde zwischen dem Nord- und Südpol. Und die Kompasse zeigen nicht ganz genau auf den Nordpol, sondern zeigen leicht versetzt an. Und außerdem ändert sich dieses magnetische Feld jedes Jahr und auch von Ort zu Ort. Also reicht es nicht, einfach auf den Kompass zu gucken und zu sagen, jo, das ist mein Kurs, wir paddeln jetzt los. Es gibt noch einen zweiten Faktor, den wir berücksichtigen müssen. Es ist die Ablenkung. Jedes Schiff oder Boot ist unterschiedlich gebaut. Das eine hat einen tieferen Tiefgang, hat eine andere Wasserverdrängung, hat vielleicht eine bessere Lackierung und somit eine bessere Gleitfähigkeit durch dem Wasser. Und somit hat jedes Boot seinen eigenen Ablenkungsfaktor. Und ein Steuermann sollte diesen Faktor von seinem Boot kennen. Wenn man nun diese Dinge berücksichtigt und mit einberechnet, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, das würde hier vielleicht den einen oder anderen etwas überfordern, aber wenn man dann diese Dinge berücksichtigt, kommt man auf den rechtweisenden Kurs, wie man ihn in der Fachsprache nennt. Ja, man kommt auf den rechtweisenden Kurs. Die Jünger hatten damals keine Seekarte. Sie hatten auch keinen Kompass. Diese Art der Navigation, sie kam später. Hatten sie vielleicht einen Navi? Kinder, was meint ihr? Hatten sie ein Navigationsgerät? Heutzutage gibt es ja so viele Navigationsgeräte. In jedem beweglichen Fahrzeug finden wir so ein Gerät. Sei es ein Flugzeug, ein Schiff, ein Auto. Selbst in Motorrädern mittlerweile gibt es Navigationsgeräte. In jedem Smartphone gibt es eine App, eine Navi-App. Und diese wird natürlich sehr gerne genutzt, nicht wahr? Es ist bequem. Es ist einfach. Man gibt einfach seinen Zielort ein und muss der Stimme gehorchen, um ans Ziel anzukommen. Das ist einfach. Es gibt sehr skurrile Geschichten über Navigationsgeräte, vor allem in den Anfängen. Und so ging es auch ein belgisches Reiseunternehmen. Sie planten eine Reisebusfahrt in den französischen Skiort La Plange. Der Busfahrer gab in seinem Navi Plange ein. Und das ist aber ein Ort in der Nähe von Toulouse. Also quer durch Frankreich durch und schon fast unten an der spanischen Grenze. Er bemerkte seinen Fehler erst kurz bevor sie in Toulouse waren. Die Irrfahrt dauerte, also er machte dann einen Kurswechsel, er drehte um und die Irrfahrt dauerte dann 24 Stunden und sie hatten einen Umweg von 1200 Kilometern. Ich weiß nicht, ob das alle Urlauber mitbekommen haben. Ich kann mir sogar vorstellen, dass welche dabei waren im Bus, die das gar nicht bemerkt haben. Vielleicht hast du auch schon manch ein Erlebnis gehabt mit dem Navi, denn man vergisst häufig dann auch oft selber seinen Kopf einzuschalten. Das konnte den Jüngern aber nicht passieren. Sie hatten kein Navigationsgerät. Wie haben sie denn damals ihren Kurs festgelegt? Sie sind ja nicht einfach blind drauf losgepaddelt. Sie haben sich damals anders orientiert. Und zwar haben sie sich am Tag nach der Sonne orientiert. Und zwar ist es ja so, wenn man die Himmelsrichtungen kennt, im Osten geht sie auf und im Westen geht sie unter. Und in der Nacht, da hat man die Sterne gehabt. Zum Beispiel der Polarstern, der sich im Norden befindet. Danach hat man sich damals orientiert. Und Jesus hatte sie losgeschickt. Da war noch alles gut. Sie konnten sich orientieren. Sie haben ihren Kurs festgelegt und sind losgerudert. Aber wir haben gelesen, es kam ein Sturm auf in der Nacht, wo man nicht sehen konnte. Und wenn man nichts mehr sehen kann, wenn man sich an nichts mehr orientieren kann, ist man aufgeschmissen, um nicht zu sagen, verloren auf dem Wasser. Die Jünger konnten sich also aus eigener Kraft nicht mehr helfen. Sie konnten ihren Kurs aus eigener Kraft nicht mehr halten. Das Schiff drohte zu kentern. Sie mussten es immer wieder in die richtige Position bringen zu den Wellen. Denn wenn die Wellen sie seitlich erfassen würden, könnten sie sehr schnell kentern und umkippen. Sie hatten keine Motoren dabei. Sie mussten alles mit dem Ruder machen, mit dem Paddeln machen. Und so kämpften sie hier im Wasser mit dem Unwetter. Und vielleicht haben sie gedacht, warum sind wir in diese Situation jetzt gekommen? Wir haben doch nichts falsch gemacht. Wir waren doch gehorsam. Jesus hat uns losgeschickt. Wir haben doch nur gehorcht. Ihr ganzes Wissen über die Seefahrt half ihnen jetzt auch nicht mehr viel. Vielleicht wussten sie auch, dass auf dem See plötzliche Stürme entstehen können. Dafür ist die kalte Luft aus den Bergen und die warme Luft aus dem Süden verantwortlich. Aber was half das jetzt? Sie waren verloren. Doch dann plötzlich passierte etwas. Sie sahen eine Gestalt auf dem Wasser. Und wir lesen uns diese Verse weiter, von 25 bis 33. Matthäus 14, 25 bis 33. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sagten, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sofort redete Jesus mit ihnen und sagte, seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm, Herr, bist du es, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und er sagte, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sofort die Hand aus und ergriff ihn und sagte zu ihm, O du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen ins Schiff und der Wind legte sich. Die aber im Schiff waren, kamen und fielen vor ihm nieder und sagten, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Sie schrien vor Furcht. Man darf sich hier die Frage stellen, vor was hatten sie in diesem Moment, als sie diese Gestalt auf dem Wasser sahen, mehr Angst? Vor dem Unwetter, vor den Wellen, vor dem Wind oder vor der Gestalt? Ja, die Angst wurde hier, glaube ich, nochmal getoppt. Denn das war etwas Unnatürliches, dass da jemand auf dem Wasser geht. Sie hatten große Angst. Doch Jesus, er beruhigte sie sofort. Er sagte zu ihnen, seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus, so impulsiv wie er war, sagte, wenn du es bist, Jesus, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus, er sagte, komm. Und Petrus, er macht ernst, er geht los. Die anderen Jünger konnten nur staunend zusehen, was hier geschah. Und wir haben gelesen, dass Petrus auf dem Wasser ging. Petrus, er geht hier mit den Jüngern auf dem Wasser. Wahnsinn, was für ein Wunder. Doch als er ging so lange auf dem Wasser, wie er Jesus anschaute. Doch als er seinen Blick abwendete und den Wind sah, bekam er es mit der Angst zu tun. Und er sank. Er schrie, Herr, hilf mir! Und Jesus eilte ihm sofort zur Hilfe, packte ihn, half ihn ins Schiff zurück und sagte, O du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Lieber Zuhörer, geht es uns nicht oft so wie Petrus im Leben? Solange wir unseren Blick auf Jesus richten, ist alles gut. Doch wenn wir unseren Blick abwenden, dann kommen die Probleme. Dann kommt der Sturm, den wir sehen, den wir vielleicht erleben. Und wir beginnen an zu zweifeln. Wir bekommen es mit der Angst zu tun. Vielleicht nimmst du dir nach jedem Gottesdienst vor, mehr für Gott zu tun. Dich inspiriert das, was du hier hörst, was du siehst. Du willst ihm dienen. Du willst ein Zeugnis sein in der Welt. Du willst was für ihn tun. Du willst ihm dienen. Vielleicht liest du Biografien über Glaubenshelden und es beeindruckt dich. Du möchtest auch solche Dinge erleben mit Gott. Aber was ist, wenn der Alltag kommt? Dann merken wir doch, dass es schwer geht, oder? Dass es einem schwerfällt, zu dienen. Wir begnügen uns sehr schnell dann damit, dass wir ja Jesus angenommen haben und dass wir ja gerettet sind. Wir haben uns eine Komfortzone geschaffen und diese Komfortzone möchten wir nicht verlassen. Ja, diese Komfortzone, sie hat eine sehr dicke Wand. Sie ist zweischalig. Vorne ein schöner Klinker und dahinter ein massiver Kalksandstein. Und da kommt keiner rein. Und wir selber, wir gehen da auch am liebsten gar nicht raus. Du verspürst vielleicht Jesu Rufen. Und er macht dich seit längerem auf etwas aufmerksam, auf eine Aufgabe, auf einen Dienst. Vielleicht bist du auch noch nicht bekehrt und du guckst die Live-Gottesdienste Sonntag für Sonntag über den Livestream. Vielleicht bist du auch hier vor Ort im Saal. Du kommst jeden Sonntag, bist aber noch nicht bekehrt. Du verspürst aber dieses Mahnen in dir. Jesu leises Rufen. Als Jesus Petrus rief und sagte, komm, da ging Petrus los. Lieber Zuhörer, wenn Jesus dich ruft, verlasse deine Komfortzone. Verlasse das Schiff. Wenn du das Schiff nicht verlassen wirst, wirst du nie mit Jesus über Wasser gehen. Du wirst nie mit ihm große Wunder erleben. Wir haben im Vers 32 gelesen, der Wind legte sich. All dieses hat sich im Sturm zugetragen. Ja, das war nicht auf ruhigem Gewässern. Und der Wind legte sich nicht einfach so, als sie erst im Boot waren. Denn die Prüfung war zu Ende und Jesus stillte somit den Sturm. Die Lektion war erteilt für die Jünger. Und vielleicht erkannten sie ihre Kleingläubigkeit, ihre Schwachheit, vor allem Petrus. Sie hatten hier nämlich ein Déjà-vu. Sie kannten solch ein ähnliches Erlebnis schon auf dem See Genezareth mit Jesus. Tatsächlich hatten sie schon einmal so eine Erfahrung gemacht mit ihm, so eine ähnliche Erfahrung. Und wir lesen uns hier einmal kurz aus Matthäus 8, 23 bis 27. Matthäus 8, 23 bis 27. Sie waren hier unterwegs in Kapernaum und sind dann über den See in die Gergesener Gegend gefahren, wo die Besessenen waren. Und er stieg ins Schiff und seine Jünger folgten ihm. Und sieh, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, sodass die Wellen das Schiff bedeckten und er schlief. Jesus schlief. Und die Jünger traten zu ihm und weckten ihn auf und sagten, Herr, rette uns, wir gehen unter. Da sagte er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und er stand auf und bedrohte den Wind und den See. Da wurde es ganz still. Die Menschen aber wunderten sich und sagten, was ist das für ein Mensch, dass ihm auch Wind und See gehorsam sind? Was ist das für ein Mensch? Hier sagten sie noch, was ist das für ein Mensch, dass ihm Wind und See gehorsam sind? Doch jetzt war es etwas anders. Wir haben es gelesen im Vers 33. Sie kamen im Schiff zu Jesus, fielen vor ihm nieder und sie gaben ihm ein Bekenntnis. Sie sagten, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Die Ereignisse überschlugen sich förmlich für die Jünger. Ein Wunder Jesu nach dem anderen. Dieser herrliche Jesu, dem selbst die Elemente der Erde gehorchen mussten, der sich ohne weiteres über die höchste Instanz der Wissenschaft hinwegsetzte, über dem Gesetz der Natur. Er geht über Wasser, stillt den Sturm, stillt den See, das Wasser. Alles kein Problem für den Sohn Gottes, für Jesus. Welch ein Held. Hätte man beim Vers 24 aufgehört zu lesen, das war der erste Abschnitt, den wir uns gelesen haben, dann könnte man den Eindruck bekommen, dass Jesus seine Jünger ins Verderben geschickt hat. In Wirklichkeit war es eine Prüfung. Jesus hat über die Situation gewacht und sie beherrscht. Er war zur richtigen Zeit zur Stelle und es hat ihn auch nichts ausgemacht, dafür über einen tobenden See zu gehen. Wenn Jesus über dich wacht, lieber Zuhörer, kann dir nichts passieren. Er wird dich leiten und dich beschützen. Er wird zur richtigen Zeit da sein. Ein LKW-Fahrer erzählte mir einmal, wie Gott ihn bewahrt hatte. Und er erzählte mir, dass er mit dem LKW auf der Autobahn unterwegs war. Und er war furchtbar müde. Und er erzählte, dass er sich an einen Verkehrsschild noch erinnern konnte auf der Strecke. Und danach ist er eingeschlafen. Nach einer gewissen Zeit ist er wieder aufgewacht. Gott sei Dank, es war nichts passiert. Er fuhr immer noch auf der Autobahn und er merkte sich den Ort, wo er aufwachte. Als er dann später irgendwann diese gleiche Strecke nochmal gefahren ist mit dem LKW, hat er mal die Zeit gestoppt. Und er sagte, er hätte um die 10 bis 15 Minuten geschlafen. Welch ein Wunder, oder? Gott, er ist immer noch derselbe, lieber Zuhörer. Derselbe, wie er damals war, ist er auch heute. Er tut Wunder. Halte den Kurs, lieber Zuhörer, den richtigen Kurs, den Kurs auf Jesus. Er ist unser Ziel. In der Seesprache würden wir sagen, der Koppelort. Ja, das ist dieses errechnete Ziel, es wird Koppelort genannt. Er ist unser Koppelort. Mach keine Kursänderung. Denn da sind Felsen im Wasser und du wirst sinken. Die Jünger konnten aus eigener Kraft, haben wir gelesen, ihren Kurs nicht halten. Ihr Wissen half ihnen da nichts. Genauso wird es auch uns gehen. Wir können den Kurs können wir aus eigener Kraft nicht halten. Denn ohne Jesus würden wir in den Sturm verloren gehen. Vielleicht möchte Jesus dir auch heute etwas ganz anderes sagen, und zwar das, was er Petrus gesagt hat. O du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Vielleicht möchte er dir heute genau diese Worte sagen. Ich weiß nicht, was dich die letzten Tage oder Wochen beschäftigt hat, aber vielleicht möchte Jesus dir genau diese Worte sagen. O du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Wo ist dein Glaube? Wenn Jesus in deinem Schiff sitzt, wirst du den Kurs halten können. Du wirst das Ziel nicht verfehlen. Denn alle Faktoren sind somit berücksichtigt, wenn Jesus da ist. Du wirst am Ziel ankommen, das ist garantiert, das ist sicher. Er wird jeden Sturm stillen in deinem Leben, Jeden. Und wenn es sein muss, wird er mit dir über Wasser gehen. Ich schließe mit dem Psalm Davids aus Psalm 18, Vers 3. Psalm 18, Vers 3. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Zufluchtsort, auf den ich vertraue, mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz. Mögen wir mit diesen Worten übereinstimmen, lieber Zuhörer. Und der Herr segne dich im Nachdenken. Wir wollen noch beten zusammen. Und wer ein Gebet sprechen möchte, darf dies gerne tun. Herr Jesus, ich komme auch zu dir. Ich danke dir für dein Wort. Danke, Herr, für die Wunder, die du getan hast. Danke, dass wir hier ein Stück weit deine Herrlichkeit erkennen können, Herr. In unserer Schwachheit können wir nicht alles sehen, aber das, was wir sehen, Herr, es ist unfassbar. Es ist so herrlich. Danke, dass du in der Not zur Stelle warst, damals bei den Jüngern. Genauso wirst du auch bei uns in der Not zur Stelle sein. Du willst uns helfen. Du willst den Sturm stillen in unserem Leben. Danke dir dafür. Herr, du redest auch zu uns und sagst uns, dass wir einen starken Glauben haben sollen. Wir sollen nicht kleingläubig sein. Hilf uns darin, Herr. Hilf uns, dass wir wirklich fest gegründet sind in dir. Hilf uns, Herr, dass wir es nicht nur bei den Wollen belassen, wenn es um dich geht, wenn es um den Dienst geht, wenn es um die Nachfolge geht, Herr. Hilf uns, dass wir auch Taten haben können. Herr, wir preisen dich für dein Wort und wir bitten dich, Herr, bewege es in unseren Herzen auch weiterhin. Amen.